Römer 5, Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir vollendet waren. Oder als wir schon heilig waren. Als wir schon gut waren. Nein, er ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Ich muss sagen, unser Christenleben hat begonnen, wie? Mit unserer Sündenvergebung. Aber du merkst erst die Sündenvergebung oder du merkst erst, wie viel Sünden du hast, wenn du dich wendest zum Herrn und ihn berührst. Dann merkst du erst, was für eine Packung von dir genommen ist. Der Herr ist am Kreuz für unsere Schuld gestorben. Was ich heute Morgen noch gelesen habe von einem Aussätzigen, einer von den 10, der kam zurück und pries Gott mit lauter Stimme, weil er von seinem Aussatz, von seiner Entfremdung von Gott, Aussatz, du dich trennen von Gott, nicht nur von Gott, sondern auch von den Menschen. Das ist unsere Sünde. Unsere Sünde ist ein Aussatz, wie nur was. Kann nur Gott wegnehmen. Und ich lobe den Herrn, dass er unsere Sünden vergeben hat. Ich preise den Herrn, dass er meine Sünden vergeben hat. Sie sind nicht mehr da. Er hat sie ans Kreuz gebracht. Er hat sie, wohin noch? In die tiefen Wasser des Meeres, wo es am tiefsten im Meer ist. Sogar in der Wüste gibt es einen Ort im Alten Testament, wo die Sünde hinkommt. Lob den Herrn, der Herr hat unsere Sünden weggewischt, alle Übertretungen. Alles, was uns belastet, hat er hinweggenommen. Welch ein Lob können wir dafür sagen an diesem Tisch. Herr Jesus, wir loben dich. Amen.
Wollen wir die Verse lesen? 1. Petrus 1, 1 bis 4. Petrus, ein Apostel Jesu Christi, den auserwählten Fremdlingen der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, nach der Vorkenntnis Gottes des Vaters, in der Heiligung durch den Geist und im Gehorsam unsere Sprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede sei euch vermehrt. Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird in den Himmeln für euch.
Ich denke, das spricht weiter zu uns. Wir haben uns jetzt schon öfter damit beschäftigt, aber es ist ein lebendiges Wort. Und er spricht hier zu den Fremdlingen. Eigentlich habe ich gedacht, ich rede euch an als Fremdlinge, aber für mich seid ihr nicht Fremdlinge. Wir sind hier Brüder, sind alle Gläubige. Ja, aber in unserem Stand und in unserem Umgang mit dem, was um uns herum ist, sind wir Fremdlinge, weil wir anders sind. Aber wir sind nicht anders, weil wir komisch sind. Gut, manchmal passiert es schon auch, aber. Sondern was uns unterscheidet, ist, dass, wie es im Epheserbrief heißt, die Welt, ja, die Menschen sind fremd geworden dem Leben Gottes. Sie sind Fremdlinge. Wir haben aber Gottes Leben bekommen. Lob den Herrn. das müssen wir sehen. Und im Blick auf das Verhalten, im Blick auf die Werte, im Blick auf die Moral, im Blick auf das, was in der Welt konstruiert wird, da sind wir Fremdlinge. Aber wir sind nicht fremd im Leben Gottes, lob den Herrn. Das Anliegen, was wir merken, dass der Herr hat, ist unser vortrefflicher Wandel im Reich Gottes. Und ich dachte, das betrachten wir nochmal. Ich habe gehört von jemand vor der Konferenz, als die den Titel gelesen hat, ein vortrefflicher Wandel. Oh, das hat gleich was ausgelöst. Oh, jetzt geht's. Jetzt muss ich da, eine hohe Erwartung war damit verbunden. Aber dann war ja die Konferenz und es war doch so reich, das Sprechen des Herrn. Und wir haben gemerkt, ja, es ist was Wunderbares, dem Herrn zu gehören, sein Volk zu sein, sein Eigentum, Königreich, Priestertum. Ja, und jetzt ist nach der Konferenz und jetzt sprechen wir wieder über den vortrefflichen Wandel. Wie war euer Wandel in der letzten Zeit? Also, ich war voller Erwartung für einen vortrefflichen weiteren Wandel, aber mein Wandel, ja, da hatte ich meine Mühe, auch nach der Konferenz. Aber wir sollen uns nicht entmutigen lassen. Unser Wandel ist ein Wandel, ist vortrefflich, ja, nicht weil wir so fähig wären, nicht weil wir immer erfolgreich und siegreich sind. Was macht denn einen vortrefflichen Wandel im Reich Gottes aus? Der vortreffliche Wandel, wie es hier heißt, hat mit etwas Wunderbarem, mit einem Geheimnis zu tun, mit der Liebe Gottes. Gesegnet sei der Gott und Vater in Vers 3 unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Ja, unser vortrefflicher Wandel hat eine Basis. Und die Basis ist nicht unsere eigene ererbte Fähigkeit, sondern die Basis für einen vortrefflichen Wandel ist unsere Wiedergeburt. Lob den Herrn, da werde ich gleich noch ein bisschen mehr sagen. Aber wie soll ich Ihnen sagen, wir sollen mit diesem vortrefflichen Wandel in Verbindung bringen, ein vortreffliches Leben, das wir empfangen haben. Ich frage jetzt mal, und wer mutig ist, kann ein paar Eigenschaften dieses vortrefflichen Lebens nennen. Seid mutig. Wie ist das vortreffliche Leben des Herrn, das wir empfangen haben? Wie ist unser Herr?
Langmütig.
Ja, wunderbar. Demütig, ja. Treu. Was noch? Ja, wunderbar. Voller Erbarmen. Gehorsam ist unser Herr. Wir haben ein gehorsames Leben. Ein Leben, das dasselbe denkt. Ja. Oh, das ist doch wirklich wunderbar. Man könnte noch mehr hinzufügen. Auch ein reines Leben. Ein heiliges Leben. Lob den Herrn. Ja, wir haben ein vortreffliches Leben empfangen. Das ist unsere Grundlage. Und dieses Leben leben wir. Und wir lernen es zu leben. Und wir lernen es gemeinsam zu leben. Und wir unterstützen uns da drin. Das ist ganz arg wichtig, dass wir das sehen. Ein vortrefflicher Wandel kommt aus einem vortrefflichen Leben. So einfach. Und dieses Leben, das ist wirklich, was er hier sagt. Wir sind wiedergeboren. Das ist ein besonderer Ausdruck hier, der so nur beim Petrus vorkommt. Er kommt hier zweimal vor, im ersten Kapitel. Wir sind wiedergeboren. Ja, das ist eine Geburt. Wir haben nicht nur die Geburt von unseren Eltern, sondern wir haben die Geburt von Gott, mit Gottes Leben. Wir sind wiedergeboren. Gott hat uns wiedergeboren. Und dazu kurz Johannes 3, dort heißt es, dass wir neugeboren sind. Vers 3 und die weiteren Verse. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nur durch diese neue Geburt, nur durch unsere Wiedergeburt von Gott, können wir das Reich Gottes sehen und können wir ein Leben führen, das dem Reich Gottes entspricht. Lob den Herrn. Und dann geht es weiter hier. Jesus sagt, es sei denn, dass jemand geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes hineinkommen. Wir brauchen diese neue Geburt, um ins Reich Gottes hineinzukommen. Und was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch und das bleibt Fleisch. Aber was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Lob den Herrn. Wir sind vom Geist geboren. Wir haben ein neues Leben und dieses neue Leben ist im Geist. Und dann sagt er weiter, wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Bis zu dem Zeitpunkt war der Nikodemus noch nicht neu geboren. Und dann hat er sich gewundert, was ist eine neue Geburt? Das war fremd für ihn. Das kann man nicht greifen als Ungläubiger. Aber durch den Glauben empfangen wir den Geist, empfangen wir das neue göttliche Leben. Und dann sind wir aus dem Geist geboren, neu geboren, haben den Herrn Jesus in unser Herz aufgenommen. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Ja, wo steht's? Johannes 1, Vers 12 und 13. Lobt den Herrn. Ja, das Wort ist schon wichtig zu wissen. Und wir sind, ja, für solche, die das Leben Gottes nicht kennen, sind wir nicht greifbar. Da hört man schon was, da ist was anderes, da merkt man was, da tut sich was. Aber sie können das gar nicht einordnen. Und das ist ja auch, was der Petrus sagt. Wir sind Fremdlinge. Und was uns von der Welt unterscheidet, ist dieses neue, reine, herrliche, reiche Leben, wie wir gesungen haben. O Reichtum, wir besitzen dich als unseren Anteil ewiglich. Ja, ich erlebe es gerade in der Verwandtschaft. Hat jemand wirklich sein Herz zum Herrn gewandt, sein Leben geändert und erfährt den Herrn und erzählt es auch in seiner Familie, aber die können das gar nicht, die verstehen das nicht wirklich. Und das kann vorkommen, dass auch liebe Menschen um uns herum, unsere eigene Familie, manchmal nicht versteht, wenn wir lebendig geworden sind, wenn wir ein neues, reines, heiliges, herrliches, wunderbares Leben entdecken und leben. Soll uns auch und auch unsere jungen Leute ermutigen. Ihr habt ein neues Leben, auch wenn andere nicht so leben, sei es in der Schule, im Umfeld, sei es sogar in der eigenen Familie. Das soll uns nicht ausbremsen. Wir folgen dem Herrn. Wir leben mit dem Herrn. Wir leben den Herrn. Der Herr lebt in uns. Und wir machen uns eins mit ihm und mit diesem Leben in uns. Ja. Und diese neue Geburt, die hat ihre Grundlage in dem Tod und in der Auferstehung des Herrn, wie es hier heißt. Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Lob den Herrn für die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Und ich habe es ja schon erwähnt, in der Auferstehung, oder ich habe vom Geist schon gesprochen, wir wissen, dass der Herr, als er auferstanden ist, zum Geist wurde, der lebendig macht. Lob den Herrn. Heute ist der Herr der Geist. Muss ich nochmal sagen, heute ist der Herr der Geist, der lebendig macht, der uns dieses Leben vermittelt. Lob den Herrn für seine Auferstehung. Es kam auch in Zeugnissen raus, der Herr ist der Geist, der macht lebendig. Aber er benutzt ein Mittel, um uns lebendig zu machen. Lob dem Herrn. Das Wort, das ist in Kapitel 1, Vers 23. Als solche, die wiedergeboren sind, nicht aus Vergänglichem, sondern aus dem Samen, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. So wunderbar. Lob den Herrn. Und so pflegen wir auch das neugeborene Leben in uns, unser wiedergeborenes Leben, unsere Wiedergeburt, durch dieses lebendige und bleibende Wort Gottes. Das lebendige Wort Gottes hat eine wiedergebärende Wirkung. Und das kam auch zu den Gläubigen, da spricht sie ja an, in der Zerstreuung, nach der Vorkenntnis Gottes des Vaters, in der Heiligung durch den Geist. Da hat der Geist gewirkt. Und zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Da möchte ich auch noch was dazu sagen. Also die Wirkung des Geistes und die Wirkung des Wortes hat ein Ziel. Das ist, uns neu zu gebären. Und ich kann jetzt nicht alles ansprechen, aber auch diese neue Geburt hat auch ein Ziel, uns vollständig zu erretten. Aber nochmal, wir sind wiedergeboren und das Wort hat immer so eine neumachende, neugebärende Wirkung. Und ja, wir sind nicht nur erlöst von unseren Sünden, sondern auch zu einem Königreich von Priestern gemacht worden. Es ist zu. Ja, wir sind nicht nur frei gemacht von unserem alten Wandel nach der Väter überlieferten Weise, sondern auch zu einem vortrefflichen Wandel. Das ist doch hier auch, passt euch als Kinder des Gehorsams, nicht wie früher in eurer Unwissenheit den Begierden an, sondern wie der Heilige. Wir sind zu dem Heiligen freigemacht. Und hier heißt es auch, ein schöner Ausdruck, Kinder des Gehorsams. Ja, wer ist denn der Gehorsame? Das ist der Herr. Und wir sind Kinder des Gehorsams. Lob den Herrn. Und als Kinder des Gehorsams passen wir uns ihm an. Machen uns noch mehr vertraut mit ihm. Und durch den Geist zum Gehorsam. Und dann heißt es in Vers 3, wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Nicht nur zu einer Hoffnung. Ja, ich hoffe, nächstes Jahr die und die Tätigkeit zu machen oder ich hoffe, diese Reise oder den Besuch zu machen, sondern wir haben eine lebendige Hoffnung. Bei Petrus ist so viel lebendig. Das Wort ist lebendig, die Hoffnung ist lebendig. Wer oder was ist denn die Hoffnung? Auf wen haben wir Hoffnung? Auf was? Christus. Auf Gott. Unsere Hoffnung auf Gott gerichtet ist. Und das ist eine lebendige Hoffnung. Ich freue mich über diese lebendige Hoffnung. Das muss ich mir immer wieder sagen. Ich habe eine lebendige Hoffnung. Ja, als Christen haben wir eine lebendige Hoffnung. Was ist denn unsere Hoffnung? Haben wir ja schon vor der Konferenz gehabt, in 1. Johannes 3, wurde heute auch schon erwähnt, dass wir ihm gleich sein werden und ihn sehen, wie er ist. Das ist meine Hoffnung. Und das ist nicht nur eine, wie soll ich ihn sagen, die Hoffnung, das verlegen wir immer gerne in weite Ferne. Und das kommt ja auch unser Erbe. Gestern habe ich Geschwister getroffen unterwegs und dann haben wir gedacht, brauchen auch noch ein Wort oder etwas, was uns verbindet im Herrn. Und dann habe ich gesprochen vom Erbe auch. Und wir hatten vorher über ganz normale Dinge geredet. Und wenn man plötzlich dann vom Erbe spricht, das ist ja ganz weit weg. Aber ich will mal so sagen, unsere Hoffnung dann, ist das eine andere Hoffnung als jetzt? Und es ist auch zu einem Erbe. Diese Wiedergeburt ist zu einem Erbe. Und um das Erbe, ich kann das jetzt nicht groß ausmalen, beschreiben, das Erbe ist Gott, das Erbe ist Christus, das Erbe ist das Reich. Also Jakobus 2, Vers 5 sagt, hat Gott nicht die Armen dieser Welt erwählt, Reiche im Glauben zu sein? Ihr seid alle Reiche im Glauben, lobt den Herrn, und Erben des Reiches, das er denen verheißen hat, die ihn lieben. Ja. So, wir haben ein großartiges Erbe. Und dieses Erbe ist voll offenbart in der Zukunft. Aber in Epheser 1, Vers 13 heißt es, dass wir das Wort der Wahrheit gehört haben, das Evangelium von unserer Rettung. Und als wir gläubig geworden sind, sind wir versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis hin zur vollen Erlösung des von ihm erworbenen Eigentums. Lob den Herrn. Wir haben heute den Heiligen Geist als ein Unterpfand, ein Angeld, ein Vorgeschmack, eine Garantie für dieses Erbe, das kommen wird. Wie soll ich sagen? Wenn ich sage Miniatur des Ganzen, dann ist es wieder so mini. Aber es ist nicht mini, es ist großartig. Das Erbe und das Unterpfand des Erbes, das ist dasselbe wie das, was kommen wird. Nur dann ist es im vollen Umfang und in voller Herrlichkeit und in voller Offenbarung. Aber das haben wir heute im Geist. Unser Erbe haben wir heute schon im Geist als ein Angeld, als ein Unterpfand. Und das ist so wichtig. Das ist eigentlich im menschlichen Bereich ähnlich. Also wenn Eltern einen Besitz haben, sie haben, ja sagen wir, ein Haus, das haben die schon, das ist schon da, aber sie wohnen noch drin. Das Erbe gehört noch nicht den Kindern, aber das Erbe ist schon da. Das ist nicht etwas anderes später als das, was jetzt schon da ist. Oder andersrum gesagt, was wir später erben, das haben wir heute schon durch den Geist und im Geist. Lob den Herrn, ich möchte uns ermutigen, dieses neue Leben weiter zu entfalten und auch immer wieder den Blick zu heben. Also es gibt ja so viele Nachrichten, aber wir heben unsere Häupter auf, unsere Erlösung naht. Wir schauen auf das, was der Herr für uns bereitgelegt hat. Das ist schon da. Und wir ergreifen das gemeinsam im Glauben. Lob den Herrn. Ermutigen uns da drin. Haben darüber Gemeinschaft. Ja, und auch in der kommenden Zeit, lasst uns einfach diese Abschnitte der Winterkonferenz von diesen Versen her in den Versammlungen weiter bewegen, bearbeiten, aufnehmen, damit umgehen, uns ermutigen, zueinander sprechen. Lob den Herrn. Dieses Erbe, das wir haben, das will ich nur noch sagen, das ist unvergänglich, weil auch der Same, mit dem wir wiedergeboren sind, unvergänglich ist. Der vergeht nicht. Ja, menschliche Erben, die hören auch irgendwann auf, dann ist es verbraucht. Aber das Erbe Gottes ist ein unbeflecktes Erbe, ein unvergängliches Erbe. Da gibt es keine Schwachstellen und Mängel drin. Wir haben uns in der Hausversammlung auch über Gold unterhalten, wo der Vergleich kommt, dass wir erlöst worden sind mit dem kostbaren Blut des Lammes, nicht mit vergänglichem Silber und Gold, Gold vergeht auch. Die Elemente werden zerschmelzen. Und selbst, es gibt gar kein reines Gold. Man kann gar kein 100% reines Gold herstellen. Das gibt es nicht. Es sind immer welche Verunreinigungen drin. Es ist befleckt. Ja. Und nutzt sich ab. Fingerringe, das nutzt sich ab. Aber Gottes Leben wird immer reicher. Ist unvergänglich, unbefleckt und unverwelklich. Ja, das ist ein Leben, das verwelkt nicht. Lob den Herrn. So ein Erbe haben wir. Ach Herr, und wir brauchen diese Ermutigung, weil wir eben halt diese Kämpfe haben. Geliebte, ich ermahne euch als Fremdling und Pilger, das ist 2 Vers 11, dass ihr euch von den fleischlichen Begierden fernhaltet, welche gegen die Seele kämpfen. So, das gibt eben das Fleisch in uns, die Begierden, die seelischen Dinge, aber wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, zu so einem Erbe, in so ein Reich hinein. Dieses Leben ist ein Leben des Reiches, wo sein Leben bestimmt. Lob den Herrn.
Mal zur Bestätigung noch. Nachlesen in Hebräer 7, Vers 16.
Der Jesus, welcher nicht zum hohen Priester geworden ist, nach dem Gesetz eines fleischlichen Gebotes, sondern nach der Kraft des unzerstörbaren Lebens. Ja, lob den Herrn. Und dieses Leben ist auch heute in uns wirksam. Gar wenn wir diese Worte vom Petrusbrief oder welches Wort der Bibel auch immer nur als ein fleischliches Gebot aufnehmen, dann kommen wir in Schwierigkeiten, dann werden wir scheitern. Aber es gibt in diesem Wort eine Kraft, die Kraft des unzerstörbaren Lebens. In diesem Wort ist Geist und ist Leben. Es ist wie ein Same, in dem Leben ist. Und dieses Leben müssen wir berühren. Und in dieser Kraft des Lebens, aus dieser Kraft heraus leben. Wir sind ja wiedergeboren. Wir haben dieses Leben empfangen. Und in der Kraft dieses unzerstörbaren Lebens, in der können wir auch einen vortrefflichen Wandel führen. Aus uns selbst geworfen wird es nicht möglich sein. Gut, der eine hat vielleicht mehr Selbstbeherrschung als der andere. Da kommt man vielleicht einen kleinen Tick näher ran. Aber nach Gottes Maßstab ist es nicht möglich. Aber diese Kraft des unzerstörbaren Lebens, und unser Teil ist, dass wir glauben, dass wir diesem Leben, dieser Kraft, die in uns ist, auch vertrauen und uns auf sie stützen und in dieser Kraft leben. Und das ist eine Sache des Glaubens, dass ich glaube, der Herr ist in mir und der Herr wirkt in mir und der Herr hat diese Kraft, jetzt meinen Ärger, meinen Ungeduld oder was da auch immer aufkommt, zu überwinden. Der, der in uns ist, der ist stärker als der auch in meinem Fleisch ist. Ja, auch der in der Welt ist. Ja, der Herr ist stärker als der Herr. Lobe den Herrn für diese Kraft des unzerstörbaren Lebens, Herr. Amen.
Ein vortrefflicher Wandel kann uns ermutigen, das Wort, aber kann uns auch entmutigen. Also ich muss sagen, mich entmutigt es nicht, weil wir sehen ja den Herrn, gell? Wir sehen, was wir in ihm haben und wir sehen, was der Herr in unserem Leben wirken will. Und ich glaube, das ist auch, was Petrus, wozu er die Gläubigen ermutigen will. Gell? Sie waren ja dort in der Zerstreuung, in allerlei Gegenden, Fremdlinge, ja, und es war vielleicht für sie auch nicht so einfach, aber es ist eigentlich so kostbar, dass wir die Geschwister haben, dass wir nicht alleine sind, dass wir die Gemeinschaft haben und wir brauchen sie auch sehr. Alleine ist es schwierig. Alleine ist es schwierig, anders zu sein als die Welt. Aber durch die Gemeinschaft sind wir ermutigt. Und wir sollen die Gemeinschaft auch viel suchen, ja, wo sie verfügbar ist, sei es in den großen Versammlungen, sei es in der Hausversammlung, Schülerversammlung, Jugendversammlung. Wir brauchen diese Ermutigung. Alleine ist es schwierig, aber gemeinsam können wir den Herrn sehen und suchen und auch merken, wie die anderen Geschwister auch eine lebendige Hoffnung haben. Das ist doch wunderbar. Wir haben nicht alleine Hoffnung. Wenn wir mal ein bisschen weniger Hoffnung haben, dann kennen wir Geschwister, die haben mehr Hoffnung. Und alle zusammen haben wir eine lebendige Hoffnung. Und was der Herr uns gibt, ist auch unvergänglich. Ja? Das ist sehr wunderbar. In dieser Welt ist so viel vergänglich, so viel in Bewegung. Das, was gestern noch felsenfest dastand, in voller Pracht dastand, das ist manchmal heute schon am Wanken und alle sind am Rätseln, wie lange es das noch gibt. Aber im Herrn haben wir etwas, was unvergänglich ist, was unbefleckt ist und unverweltlich. Lobt den Herrn. Und dieses Unverweltlich, das spielt ja auch wieder auf das Leben an. Gell? Ein Stuhl wird nie verwelken, aber eine Pflanze kann verwelken, eine Blume kann verwelken, ein Baum kann verwelken. So, dieses Leben bleibt. Was wir in ihm haben, ist unverweltlich. Ein unverweltliches Erbe. Lob den Herrn.
Ja, dann da möchte ich mich gleich anschließen. Mich hat berührt der Satz, der heute fiel, da hieß es, er hat ein Mittel, uns lebendig zu machen. Und dieses Mittel ist sein Wort. Ja. Gestern in der Jugendversammlung, wir lesen ja im Jakobusbrief, und da haben wir gelesen in Jakobus 1 den Vers, also unter anderem den Vers 21. Da steht, darum nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut an, das eure Seelen zu retten vermag, und legt alle Unsauberkeit ab und all die viele Schlechtigkeit. Ich fand es auch gestern irgendwie in der Jugendversammlung auch sehr kostbar und heute Morgen jetzt nochmal. Das, was uns Leben gibt, ist sein Wort. Sein Wort gibt Leben, so wie es eigentlich auch sehr deutlich steht im Johannesbrief, Johannes Kapitel 6, Vers 63. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch ist nichts Nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Und ich finde es einfach kostbar, dass das Wort ist lebendig und es bleibt. Das kam, fand ich auch schon raus. Alles ist vielleicht ungewiss und darauf kann man sich nicht verlassen, aber dieses Wort bleibt in Ewigkeit. Und es ist Gottes Wort und es gibt uns Leben. Und deshalb ist es so kostbar, dass es auch in uns wohnen soll und in uns eingepflanzt sein soll. Und zusätzlich sollen wir es auch noch annehmen. Mit Sanftmut sollen wir es annehmen, weil es hat die Kraft, es vermag, es hat die Kraft. Nur wir müssen es auch zulassen, dass es unsere Seelen erretten kann. Und ich möchte noch eine Sache sagen, weil es mir nur jetzt irgendwie aufgefallen ist. Es ging ja um die Zerstreuung, in der Zerstreuung. Das ist, Jakobus fängt auch so an, und zwar lese ich Jakobus 1, Vers 1. Jakobus, ein Sklave Gottes und des Herrn Jesus Christus, den 12 Stämmen in der Zerstreuung, freut euch.
Ich habe wirklich auch sehr berührt dieses Wort wiedergeboren. Wir haben dieses Leben in uns, das wirklich voller Kraft ist. Gell? Das ist der Herr selber, deshalb ist es voller Kraft. Aber wir brauchen auch die Stärkung dieses Lebens. Ansonsten wird es schwierig. Wenn ein Leben nicht ernährt wird, dann wird es irgendwann schwach. Aber wenn wir dieses Leben ernähren und pflegen, reinigen, uns durch das Wort reinigen lassen, ja, dass dieses Leben Raum hat, dann ist es auch möglich, dieses Ziel zu erlangen, gell? Auch bewährt zu werden in den Prüfungen, das ist wirklich so kostbar. Und das, ja, das wünsche ich allen, dass wir wirklich so auch das Wort nehmen und uns stärken, dass wir auch das Ziel erlangen und auch diesen Wandel haben am Schluss. Amen. Amen.